Ja, guten Abend. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde. Es ist schön, wieder in vertraute Gesichter zu schauen. Die Reaktion an euren Augen ablesen zu dürfen, das ist wirklich sehr viel wert für einen, der hier vorne steht. Ich möchte auch herzlich begrüßen, die zu Hause sind. Ich werde wahrscheinlich heute nicht ganz so oft in die Kamera schauen, aber ihr zu Hause seid auch dabei. Ich möchte, bevor wir den heutigen Text lesen, erstmal beten. Lass uns dazu aufstehen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir wieder hier zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass du für uns dein Wort vorbereitet hast. Und in diesem Bewusstsein kommen wir auch vor dir. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort öffnest, dass du dein Wort in unsere Herzen hineinlegst, dass wir Täter deines Wortes sind. Schenk uns, dass wir unsere Sorgengedanken auch beiseite legen können und dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können. Segne auch mich dabei und hilf mir, dass ich das auch weitergeben kann, das, was du mir aufs Herz gelegt hast. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir sind in Apostelgeschichte 14. Und es geht um die erste Missionsreise des Apostel Paulus. Wir haben, ich glaube, schon 3 Mittwoche damit verbracht, dass wir uns die erste Missionsreise des Apostel Paulus angeschaut haben. Apostel Paulus und Barnabas, die wurden in Antiochia in Syrien ausgesandt. Und dann gingen sie erst nach Zypern, haben sie da gepredigt. Da heißt das, die haben die ganze Insel durchschritten oder überall, wo es möglich war, haben sie das Wort Gottes gepredigt. Und dann gingen sie auf das Festland und dann wird uns eben, ja, vor allem berichtet, dass die in Antiochia auch wiederum, aber in Pisidien, das ist auch eine Antiochia, aber halt woanders, in heutiger Türkei ist das. Und die haben auch noch gepredigt in Ikonion und im heutigen Text sind wir in Lystra. Letzten Mittwoch haben wir von Harry gehört, er hat uns das Wort ausgelegt, dass Apostel Paulus in Lystra gepredigt hat, oder er hat erstmal einen gelähmten Mann geheilt und daraufhin wollten die Leute in der Stadt auch Paulus und Barnabas opfern. Die meinten, das wären Götter zu denen herabgekommen und die haben sie voller Euphorie aufgenommen und wollten den opfern. Apostel Paulus, er steht am Ende, die konnten kaum die Leute davon abbringen. Also für mich ist das auch immer noch fraglich, haben sie jetzt doch noch geopfert? Auf jeden Fall, Paulus hat sich sehr dagegen gewehrt, aber die Leute waren so verbohrt in ihrem Aberglauben, dass die vielleicht sogar geopfert haben. Nun, kippt die Stimmung in derselben Stadt. Und ich lese erstmal in Apostelgeschichte 14, Verse 19 und 20. Wir sind immer noch in Lystra. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Ich musste wirklich staunen, dass die Leute sich so schnell überreden ließen. Erst gestern haben sie diesen Leuten opfern wollen, die haben sie für Götter gehalten, und ein paar Tage später oder am nächsten Tag schon heben sie die Steine auf und werfen auf diese ihre Götter. Man muss dazu sagen, dass die Mission oder das Evangelium hat immer zweierlei bewirkt unter den Zuhörern. Entweder haben die Leute das Evangelium angenommen oder die haben Widerstand geleistet oder die haben das abgelehnt. Und ich finde, am besten fasst ein Vers zusammen diese Reaktion in Apostelgeschichte 14, Vers 4. Die Menge in der Stadt in Ikonion aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit Aposteln. Nun, Apostel sind ausgegangen, um das Evangelium auszustreuen, um die Leute zum Glauben zu rufen, um den Leuten Jesus nahe zu bringen, dass sie durch Jesus Christus gerettet werden können. Und da ein jeder Mensch, der dieser Botschaft zuhörte, hinterher gehörte er zu einem der beiden Lager. Es gibt kein dritten Lager. Jesus sprach auch selber darüber in Lukas 12. Lukas 12, Verse 51 bis 53. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Und ich finde, Jesus sprach hier über die Reaktion der Menschen auf die frohe Botschaft. Jesus meinte hier nicht unbedingt, dass indem man zum Glauben kommt, bricht in der Familie, in der Gesellschaft Krieg aus, dass man sich einander hassen wird. Sondern er sagt vielmehr, an dieser Botschaft wird sich die Ewigkeit entscheiden. Und einer wird sich für die Ewigkeit entscheiden bei Jesus und der andere wird sich für die Ewigkeit entscheiden in der Hölle. Und so werden die Ziele grundverschieden gelegt. Und deswegen heißt das auch hier, da werden die einen gegen die anderen sein. Die werden in gesetzte Richtungen laufen. Und ein jeder Mensch, der das Evangelium hört, der entscheidet sich unbedingt. Wenn wir einem Menschen das Evangelium erklären, und dieser Mensch sich nicht bekehrt, dann hat er sich in dem Moment entschieden. Er hat sich entschieden, den Glauben zu widerstehen, weil er sich eben nicht für den Glauben entschieden hat. Und so sehen wir auch die ganze Missionsreise des Apostel Paulus, dass überall, wo sie gepredigt haben, entstanden sofort diese zwei Gruppierungen. Das war in dem Fall noch krasser, weil die Juden unbedingt diese neue Lehre bekämpfen wollten, weil sie Jesus nicht anerkannt haben als ihren Messias. Und deswegen haben sie wirklich sogar bekämpft. Und diese Steinigung, die passierte in Lystra, wie ich schon gesagt habe, in einer Stadt, wo die Leute Paulus erstmal für einen Gott gehalten haben. Erstmal waren sie hochbegeistert über diesen Paulus. Erstmal waren sie hochbegeistert über diese Tat, die er in ihrer Mitte vollbracht hat, dass er diesen Menschen geheilt hat. Und sofort, nachdem diese Juden kamen, die haben sie überredet, und der Satz, der klingt so ganz einfach, da kamen die Juden, die überredeten das Volk, und schon hoben sie die Steine. Und schon waren die dabei, auch die Leute zu steinigen. Ihr Lieben, wir können daraus lernen, dass die Begeisterung für Jesus ist nicht der rettende Glaube. Die Begeisterung, die verfliegt genauso schnell, wie sie gekommen ist. Wir sehen das auch oft aus Erfahrung. Oft Menschen, auch wenn sie sich angeblich bekehren, die sind super dabei, die schießen als ob hoch und erzählen überall über Jesus, und es geht nicht lange und dann kippen sie und dann gehen sie weg von der Gemeinde, da gehen sie weg oder nehmen Abstand vom Glauben, und das wird mit denen hinterher meistens schlimmer als vorher gewesen ist. Also Begeisterung ist nicht der rettende Glaube, sondern der rettende Glaube ist der Glaube, der tätig ist, der Wurzel in Jesus sucht, der nicht das sucht, was Jesus einem geben kann, sondern dass der Jesus sucht, der Jesus aufnimmt. Die Juden, die nach Lystra kamen und die das Volk überredet haben, die haben da schon eigentlich schon lange im Sinn gehabt, Paulus beiseite zu schaffen. Wir lesen in Vers 5, in Kapitel 14 in Ikonion: Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen, und sie misshandeln und steinigen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Lykanonius. Es geht um Paulus, dass die Juden und Heiden in den Städten, wahrscheinlich ging die Initiative von den Juden aus, und die haben auch genauso da die Heiden überredet, und die wollten Paulus auch steinigen. Und da ist Paulus den entwischt. Dann ist er gekommen nach Lystra. Und die haben, ich weiß nicht, wie lange sie in Lystra gepredigt haben, wie lange die Juden da gebraucht haben, um rauszufinden, wo Paulus wieder da ist. Auf jeden Fall, die kamen hinterher und die überredeten das Volk. Interessant ist noch, dass wir lesen in Kapitel 13, Vers 14 und in Kapitel 14, Vers 1, dass sie in Antiochia und in Ikonion zuerst in eine Synagoge gegangen sind, zuerst zu den Juden, und haben da gepredigt. Antiochia wurde ihnen sogar das Wort angeboten nach der Lesung des Gesetzes. Da hat man sie angefragt: Liebe Brüder, wollt ihr zu dem Volk was reden? Und daraufhin hat Paulus auch eine Predigt gesprochen. Und in Ikonion heißt das einfach, dass sie in der Synagoge der Juden gekommen sind. Und in Lystra aber lesen wir nicht davon, dass sie in Synagoge gegangen sind. Entweder war da die jüdische Gemeinde so schwach, dass sie keine eigene Synagoge hatten, oder dass die Apostel einfach direkt auf den Marktplatz gegangen und da gepredigt, weil wahrscheinlich unter den Juden war schon langsam gefährlich. Denn die haben schon in Antiochia den Juden gesagt, ja nun, wenn ihr das Wort nicht annehmen wollt, dann wollen wir uns zu den Heiden wenden, wollen wir den Heiden predigen. Also Lystra war voll die heidnische Stadt. Das sehen wir auch daran, dass sobald Paulus diesen Menschen geheilt hat, haben sie gleich die Namen für Paulus oder Götternamen für Paulus und Barnabas gefunden und wollten den opfern. Die haben ja keine Ahnung von einem lebendigen Gott gehabt, den eigentlich Paulus gepredigt hat. Die Steinigung war eigentlich eine gängige Hinrichtungsart bei den Juden und Griechen. Bei den Römern war sie eher unbekannt. Die Römer haben ganz andere Methoden, um Menschen hinzurichten. Die Steinigung, die folgte meistens auf die Gotteslästerung. Wir lesen in 3. Mose 24, 16 ein Vers. Das war nämlich schon im Alten Testament im Gesetz verankert. 3. Mose 24, 16. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, ob Fremdling oder Einheimischer. Wer den Namen lästert, soll sterben. Also das mit dem Namen Gottes, das hat Gott sehr ernst genommen und ja, das wurde auch im alttestamentlichen Gesetz verankert. Wer den Namen des Herrn lästert oder leugnet, der soll des Todes sterben. Eine Begebenheit aus Johannes 10, da wollten die Juden auch Jesus steinigen, und zwar aus einem bestimmten Grund. Johannes 10, Verse 30 bis 31. Ich und der Vater sind eins. Da erhoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus spricht, er sagt, ich und der Vater sind eins. Er spricht über den lebendigen Gott, den die Juden eigentlich schon kannten, und er sagt, ich bin ihm gleich. Ich und der Vater sind eins. Und das konnten die Juden einfach nicht hören. Das war für sie eine reine Gotteslästerung, dass sich ein Mensch Gott gleichstellt. Das konnten sie überhaupt nicht verstehen. Deswegen wollten sie ihn steinigen. Aber Jesus ist denen entflohen und es kam nicht zu einer Steinigung. Für eine Steinigung, da gab es musste ein gewisser Prozess durchlaufen, da müssen Zeugen auftreten und es konnte eigentlich nicht jeder auf der Straße, wenn ich jemand höre, dass er über Gott einen Witz erzählt und dass ich ihn gleich steinigen kann. Das war so eigentlich nicht, sondern das müssen drei Zeugen am besten da sein und es muss einer da sein, der darüber entscheidet, ob jetzt dieser Mensch wirklich den Namen des Herrn gelästert hat oder nicht, ob das zu steinigen dazukommt oder nicht. Aber hier in Lystra sehen wir, als ob es war gar kein Prozess. Wir lesen einfach, sie überredeten das Volk und steinigten ihn. Also die Juden, die waren voller Hass, die sind dahin gekommen und die haben wahrscheinlich den Leuten erzählt, ich stelle mir das so vor, dass die den Leuten erzählt haben, guckt mal euch die Leute an, die erklären sich für Götter. Das geht nicht, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Das geht nicht, die haben den Namen Gottes gelästert, die haben die Ehre an sich gerissen und deswegen müssen sie gesteinigt werden. Und die haben sie, dann erhoben sie die Steine auf und auf der Stelle haben sie Paulus gesteinigt und dann schleiften ihn zur Stadt hinaus. Das heißt, die haben in der Stadt auf dem Marktplatz direkt Steinigung durchgeführt. Das war eigentlich auch nicht üblich. Das war schon im Alten Testament vorgeschrieben, 5. Mose 17,5. Also eine Steinigung soll außerhalb der Stadt passieren. 5. Mose 17,5. So sollst du den Mann oder die Frau, die eine solche Übeltat begangen haben, hinausführen zu deinem Tor und sollst sie zu Tode steinigen. Oder wenn wir lesen ein paar Kapitel davor in Apostelgeschichte 7, wo Stephanus gesteinigt wird, da wurde gewissermaßen ein Prozess gemacht. Da hören wir oder lesen wir von gewissen Zeugen, die ihre Kleider zu Füßen Paulus oder Saulus abgelegt haben, der eigentlich jetzt selber gesteinigt wird. Noch vor ein paar Jahren stand er da und er billigte die Tat, dass die den Stephanus steinigen und schon ist er selber mittendrin. Und bei Stephanus heißt das auch, die führten ihn aus der Stadt hinaus und da steinigten ihn. Bei Paulus war das alles nicht. Das war eine ganz aufgeheizte, ganz spontane Situation. Und zum Tode ist es nicht gekommen, weil es heißt hier, und meinten, er wäre gestorben. Das heißt ganz einfach, er war einfach nicht tot. Ich vermute mal, dass er bewusstlos gewesen ist. Ich weiß nicht, wie viele Steine er abbekommen hat. Auf jeden Fall, den haben sie aus der Stadt geschafft und dann liegen lassen in dem Glauben, dass er verstorben ist. Interessant ist, als ihm die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Ich glaube einfach, dass die Jünger, ich weiß nicht, wo sie während der Steinigung gewesen sind. Man könnte jetzt meinen, ja, die hätten doch dazwischen gehen können, die hätten doch verhindern können. Ich weiß nicht, wie viele Jünger hier gemeint sind, aber wir wollen nicht die Steine auf die Jünger werfen, sondern auf uns selber, wie oft es uns so geht, dass wir einfach Mund zuhalten oder Mund halten, wo die anderen Gläubigen verlästert werden. Und als die da standen, und ich glaube einfach, dass sie für Paulus gebetet haben, denn das ist eine ganz normale Reaktion unter Christen. Das kennen wir auch aus unserem Gemeindeleben. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und leiden alle mit, das heißt, wir gehen zu unserem allmächtigen Gott und wir schütten unser Herz vor ihm aus. Wir bitten ihm um Hilfe. Und meistens gehen wir zu Gott erst, wenn wir uns selber nicht mehr helfen können. Vielleicht ist das auch gut so. Aber da standen die Jünger um ihn, und ich lese das auch raus aus diesem Wort, umringten ihn. Die standen um ihn und die beteten einfach. Weil wir sehen auch, als Petrus in Gefängnis war, da war die Gemeinde auch wieder zusammen, im Geist um ihn, im Geist umringten sie ihn und beteten für ihn. Und da geschah ein Wunder. Auch hier, ich glaube einfach, dass Gott hier an Paulus ein Wunder getan hat. Denn wenn Paulus so gerade eben einige Steinschläge abbekommen hat, so dass er bewusstlos gewesen ist, dass die Leute ihn für tot gehalten haben, dann heißt das, er stand einfach auf, er schüttelte wahrscheinlich den Staub von seinen Kleidern und er ging wieder in die Stadt hinein mit den Jüngern zusammen. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass Gott seine Finger im Spiel hat, dass er sein Werk getan hat an Apostel Paulus. Warum Lukas jetzt nicht das ausschmückt, das ist ihm typisch. Die ganze Apostelgeschichte, Lukas beschreibt meistens ziemlich sachlich, ziemlich trocken, auch wenn er die Wunder beschreibt, dann beschreibt er ziemlich sachlich. Und hier wollte er nicht unbedingt wahrscheinlich jetzt Apostel Paulus irgendwie in den Vordergrund rücken, sondern ihm ging es darum, dass Gottes Sache vorangetrieben wird. Wir lesen die nächsten Verse, Vers 20 bis 25. Da geht nämlich die Missionsreise weiter, die erste Missionsreise. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach Attalia. Wie gesagt, die Missionsreise geht weiter. Und Apostel Paulus und Barnabas, die haben sich von diesem Widerstand, von diesem heftigen Widerstand, nicht einschüchtern lassen. Wir lesen erstmal in Vers 20, dass Paulus, nachdem er aufgestanden ist, nachdem er sich berappelt hat, er ging wieder in die Stadt. Und er übernachtete noch in derselben Stadt, wo er gesteinigt worden ist, wo die Juden aus Antiochia immer noch dabei waren, voller Hass. Man könnte denken, Mensch, wenn sie mitkriegen, dass du immer noch lebst und dass du immer noch in der Stadt bist, dann werden sie dich mit Sicherheit umbringen. Vor allem übernachten in der Stadt. Aber Paulus, sehen wir überhaupt kein, dass das bei ihm überhaupt keinen Eindruck hinterlassen hat. Der geht erstmal in die Stadt und am nächsten Morgen gehen sie weiter und die kommen in die Stadt Derbe. Ich glaube, dass auf Paulus das keinen Eindruck hinterlassen hat, dieser Widerstand oder die Steinigung, das hat damit zu tun, dass er ein klares Ziel und einen klaren Auftrag hatte. Die Gemeinde in Antiochia, wo sie da gedient haben und gepredigt haben, da kam der Heilige Geist und er sagte, sondert mir den Barnabas und Paulus ab zu einem Werk, was ich mit ihnen vorhabe durchzuführen. Und Paulus war sich bewusst, ich bin jetzt unterwegs, damit ich das Werk ausführe, dass Gott, dass Jesus mir auferlegt hat. Ihr Lieben, ich denke, wir können daraus lernen für uns, für unser Glaubensleben, wenn wir ein klares Ziel mit Jesus haben, wenn wir uns bewusst sind unseres Auftrages, wozu wir eigentlich gläubig geworden sind, dann wird uns der Widerstand, den wir manchmal erfahren, der wird uns überhaupt nichts ausmachen. Nur wenn wir Jesus aus den Augen verlieren, wenn wir nicht mehr wissen, wofür wir da sind als gläubige Menschen, ich denke, da wird uns jeder Widerstand, jeder Lästerei, jeder Widerspruch wird da uns so groß erscheinen. Wir sehen bei Paulus, er hat ein Ziel vor Augen, er hat seine Aufgabe im Sinn und er sagt, ja gut, da war ich eben gesteinigt, dafür lebe ich noch, wer weiß, wozu Gott mich noch am Leben gelassen hat, dann gehe ich weiter und predige ich weiter in anderen Städten auch das Evangelium. In Derbe lesen wir, dass die der Stadt auch das Evangelium gepredigt haben und machten viele zu Jüngern. Oder waren gar nicht, ich glaube, in anderen Übersetzungen heißt das ein bisschen anders. Jetzt habe ich mich nicht aufgeschrieben. Hilf mir bitte, wer Schlachter hat. Ich glaube, da heißt das ein bisschen anders. Und nicht wenige wurden zu Jüngern oder sowas? Oder genug? Eine schöne Zahl, genau. Ich habe in einer Erklärung gelesen, die erklären so, dieser Begriff bedeutet einfach, die zum Glauben berufen worden sind, die zum Glauben vorherbestimmt worden sind, die sind auch zum Glauben gekommen und so, dass die, die eine für diesen Fall oder für diesen Moment sind die Gläubigen zum Glauben oder sind die Menschen zum Glauben gekommen sind, die zum Glauben kommen sollten. Auf jeden Fall, da entstand eine Gemeinde und wir lesen später in Apostelgeschichte 20, auf seiner dritten Missionsreise hat der Apostel Paulus einen Mitarbeiter aus dieser Gemeinde gehabt. Da wird ein Gaius erwähnt, der mit ihm auch gedient hat, aus der Stadt Derbe. Und hier in dieser Stadt, da passiert die Kehrtwende, ab hier gehen die Apostel oder geht der Paulus mit Barnabas jetzt den Weg zurück. Eigentlich wäre für sie viel näher und einfacher wahrscheinlich, dass sie auf dem Landweg zurück nach Antiochia gingen. Das wäre erstens viel kürzer und auf dem Land nicht ganz so gefährlich wahrscheinlich. Aber sie haben sich doch entschieden, jetzt den ganzen Weg, den sie hierhin gekommen sind, auch zurückzugehen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochien, stärkten die Seelen der Jünger. Das war ihr Ziel. Also wo sie auf dem Rückweg waren, zurück, also die haben sich jetzt ausgerichtet zurück in die Gemeinde, wo sie ausgesandt worden sind. Die wollten einfach die bestehenden Gemeinden, die durch sie entstanden sind, nochmal besuchen. Die wollten einfach die Brüder stärken. Sie wollten die Geschwister ermutigen, die jungen Gläubigen wieder aufrichten, dass sie stark im Glauben bleiben. Und dann heißt das, die die stärken die Seelen der Jünger. Wie stärkt man eine Seele eines Jüngers? Wie stärkt man die Seelen eines Gläubigen? Nicht nur, wenn man zusammen Tee trinkt, sondern die Seele eines Gläubigen wird gestärkt durch das Wort Gottes. Und daher, die gingen in jede Gemeinde und die verkündigten weiter das Wort Gottes. Die belehrten die Jünger. Die haben vielleicht so manche Frage beantworten müssen. Denn wenn so junge Christen zum Glauben kommen und eine Zeit lang im Glauben leben, dann entstehen immer wieder Fragen, die man selbst nicht beantworten kann. Und das ist immer gut, wenn einer da ist, der die Fragen beantwortet, der erklärt, der im Glauben auch fester ist. Und so stärken die Gläubigen. Und dann heißt das weiter, und sie ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Nun, die Gläubigen in diesen Städten, die haben mit Sicherheit auch erfahren, was dem Paulus und Barnabas widerfahren ist auf dieser Missionsreise. Wie viel Widerspruch sie erleiden müssten, dass Paulus auch gesteinigt worden ist. Und jetzt dieser Paulus kommt und ich glaube, der hat die Vollmacht auch gehabt, um den Jüngern, den jungen Gläubigen zu sagen, bleib bitte im Glauben, es lohnt sich. Guck mal, was ich durchgemacht habe, was wir durchgemacht haben, es lohnt sich. Und er sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und ich finde so schön, wie er den jungen Gläubigen das Ziel vor Augen malt. Er sagt, wir sind unterwegs in das Reich Gottes. Das Ziel, ein klares Ziel. Und es lohnt sich, im Glauben zu bleiben. Egal, was die anderen erzählen, egal, welchen Widerspruch ihr erleiden müsst. Aber es lohnt sich, dabei zu bleiben. Aber sie verschwiegen denen auch nicht, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das Ziel ist vorgegeben, aber der Weg dahin, der ist nicht einfach. Da sind viele Bedrängnisse und ich würde sagen, da sind die Bedrängnisse um Jesu Willen. Er spricht hier, glaube ich, nicht unbedingt von unseren Zahnschmerzen. Denn Zahnschmerzen haben alle, auch Ungläubige. Er spricht hier nicht über unsere Krankheiten. Denn die Krankheiten haben auch ungläubige Leute. Er spricht hier über den Weg in das Reich Gottes. Um Jesu Willen werdet ihr viel Bedrängnisse haben. Bedrängnisse, das ist Einengen, Widerspruch erleben, Verfolgung erleben. Das heißt Bedrängnis. Überall, wo du mit Jesus aufrichtig lebst, wirst du unbedingt Bedrängnis erleben. Und das haben sie den jungen Gläubigen nicht verschwiegen. Und in Vers 23 lesen wir, und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Sie könnten natürlich sagen, so, jetzt seid ihr zum Glauben gekommen, jetzt habt ihr alle den Heiligen Geist und der Heilige Geist führt und leitet uns in aller Wahrheit, also lebet wohl und dient dem Herrn. Nein, das haben sie nicht gemacht, sondern die sind in jede Ortsgemeinde, in jede Stadt gegangen, wo mehrere Gläubige zusammen waren und die haben sich nach Brüdern umgeschaut, die reifer im Glauben waren. Ich vermute schon fast, dass das die meisten davon Juden waren, weil die Juden kannten das Alte Testament und die waren eigentlich schon gefestigt im Glauben. Indem sie zu Jesus gekommen sind und dann haben sie das Alte Testament endlich mal verstanden, sozusagen, weil die Apostel, die haben auch nichts anderes gepredigt als das Alte Testament. Und aus dem Alten Testament haben sie einfach auf Jesus hingewiesen und haben gesagt, guck mal, die Propheten haben da vorausgesagt und jetzt ist das in Jesus erfüllt, an dem ihr gläubig geworden seid. Und so haben sie sich umgeschaut und fähige Brüder und Älteste, eigentlich heißt der Begriff Ältere, die Alten, die mit Erfahrung, die das Ansehen im Volk haben und so eigentlich Leute, auf die man sich verlassen konnte. Und so haben sie in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt und sie beteten und fasteten für sie. Was noch interessant ist, am Ende, und befallen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Das scheint mir, als ob sie eine gewisse Struktur in die Gemeinde gegeben haben. Die haben alles, was von denen abhängt, getan in diesen Gemeinden. Und dann haben sie gesagt, Gott, und weiter überlassen wir dir die Sache mit diesen Gläubigen. Denn schließlich soll die Gemeinde nicht von Paulus abhängig sein, nicht von Barnabas abhängig sein, sondern von Gott, von Jesus Christus. Und darum heißt das hier auch, dass sie dem Herrn anbefohlen haben, die jungen Gläubigen. Und wir lesen in Korintherbriefen, dass Apostel Paulus auch die Korinther sehr darüber tadelt, dass unter denen gewisse Spaltungen entstanden sind und einer sagt, ich bin des Paulus, ich bin des Barnabas und ich bin dessen, ich bin Johannes und er sagt, nein, wir sind Gottes. Und das wollte Paulus hier unbedingt vermeiden. Deswegen hat er gesagt, Gott, du machst weiter dein Werk mit diesen Gläubigen. Und so zogen sie weiter und wir lesen in Verse 24, 25, und sie zogen durch Pisidien, das ist, wo die Antiochia ist, und kamen nach Pamphylien, in Pisidien, ja. Und dann kamen sie bis an die Hafenstadt in Attalia und von da aus fuhren sie dann nach Antiochia in Syrien. Auf dem Rückweg sind die nicht mehr nach Zypern gegangen. Warum, weiß ich jetzt nicht. Die sind dann nach Antiochia in Syrien, in die Gemeinde, wo sie ausgesandt worden sind. Und das sind die Verse 26 und bis 28. Von da an fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnaden Gottes befohlen waren zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Die kamen wieder in die Gemeinde, wo sie die sie ausgesandt hat zu diesem Werk. Und die kamen dahin, und da heißt das von denen, die haben das Werk ausgerichtet, zu dem sie ausgesandt worden sind. Und ich glaube, das ist ein schönes Gefühl auch für sie selber gewesen, dass sie sich bewusst waren, so, wir haben das getan, was Gott von uns erwartet hat. Ihr Lieben, es lohnt sich auch für uns, dass wir das, was Gott uns ans Herz legt, zu Ende zu bringen. Das auszuführen, wozu uns Gott berufen hat. Dass wir am Ende sagen können, und er hat ausgerichtet das Werk, wozu er ausgesandt war. Es heißt von Apostel Paulus, dass die waren der Gnade Gottes anbefohlen. Und ich meine, das heißt zweierlei. Zum einen, dass die Gnade Gottes sie führt. Und wir sehen die ganze Zeit, die ganze erste Missionsreise, wie Gnade Gottes am Wirken ist. Wie die Gnade Gottes die Feinde meinetwegen auch nur so weit gehen lässt, wie Gott es zulässt, wie es für das Reich Gottes nützlich ist. Und zum anderen, sie haben Gnade Gottes im Gepäck. Das heißt, ich will das so bildlich beschreiben, die haben einen Koffer mit sich und sobald sie in eine Stadt kommen, dann wollen sie den Koffer auspacken, da strömt die Gnade Gottes raus. In jede Stadt, in die sie kommen, wird Gnade Gottes gepredigt. Und Gnade Gottes in Jesus Christus. Und sie berichten der Gemeinde, was Gott alles durch sie gemacht hat. Oder in anderer Übersetzung, in Schlachter, glaube ich, heißt das, was Gott alles mit ihnen gemacht hat. Das heißt, Gott hat sie als Werkzeuge benutzt. Eigentlich war Gott der Handelnde. Und sie haben nur das ausgeführt, was Gott ihnen gesagt hat. Die waren Handlanger Gottes. Auch selbst wenn sie in Lystra so offensichtlich diesen Gelähmten geheilt haben, wo Paulus zu ihm laut sagte, stell dich aufrecht und auf deine Füße. Aber trotzdem war Gott der Handelnde. Und mir ist aufgefallen, diese Demut bei Paulus. Eigentlich, er könnte so viel angeben, er könnte so viel erzählen der Gemeinde und sich auf die Brust schlagen und sagen, guckt mal, was ich alles gemacht habe. Ich wurde sogar gesteinigt, aber trotzdem bin ich hingegangen und da sind immer noch Menschen zum Glauben gekommen. Aber die sagten einfach, dass Gott das alles durch sie gemacht hat. Und sie berichteten auch, dass Gott die Tür für die Heiden, für den Glauben geöffnet hat. Und damit werden die Juden noch einige Nüsse knacken müssen. Und da kommen wir in den nächsten Abschnitten darauf zu sprechen. Die Juden, die müssen erstmal einordnen, wie sollen wir jetzt mit den Heiden umgehen. Die gehören eigentlich nicht zum Volk Gottes, die sind nicht beschnitten. Und diese ganzen Fragen, die müssen noch geklärt werden. Aber hier erzählt Paulus, sagt, Mensch, Leute, ihr gläubige Juden, den Heiden hat Gott auch die Tür der Gnade aufgetan. Und so endete auch diese Reise, diese erste Missionsreise, die dauerte etwa anderthalb Jahre. Da waren sie anderthalb Jahre unterwegs. Die haben circa 1000 Kilometer auf dem Land zu Fuß zurückgelegt und 800 Kilometer auf See waren sie. Und danach im letzten Vers heißt, sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Warum blieben sie da so nicht geringe Zeit? Ich glaube, auch der beste Missionar, auch der begabteste Missionar, der braucht irgendwann mal auftanken. Er muss Rückhalt haben in seiner Gemeinde. Die Apostel, die müssen sich vielleicht sogar geistlich korrigieren lassen. Die müssen sich zurüsten lassen. Denn wenn ein Missionar auf einem Missionsfeld ist, wenn er da so ziemlich alleine steht, dann gerät manches so vielleicht sogar aus den Fugen. Vielleicht läuft er so in bestimmten Fragen in falsche Richtungen. Und dann ist das gut, dass er in seine eigene Gemeinde wieder zurückkommt und berichtet, was Gott alles durch sie gemacht hat und dass er sich eventuell auch sogar korrigieren lässt und vor allem zurüsten und stärken lässt von den Brüdern zu Hause. Ich möchte schließen mit vielleicht ein paar Anwendungen oder Fragen an uns. Sind wir begeistert von Jesus oder glauben wir an Jesus? Das ist ein großer Unterschied. Das müssen wir uns verinnerlichen. Das muss ich mir immer wieder sagen. Nicht in diese Hoch und Dies leben, nicht von der Begeisterung leben, sondern an Jesus glauben. Und das sehen wir beim Paulus. Der war nicht von Jesus begeistert, sondern er glaubte an ihn. Deswegen konnte er das Werk ausführen. Haben wir ein klares Ziel mit Jesus? Haben wir einen Auftrag von Jesus? Haben wir unseren Auftrag von Jesus verstanden? Und wir können das daran messen, indem wir sehen, was macht der Widerstand mit uns? Wie gehen wir mit dem Widerstand, mit dem Widerspruch um? Wer mir ein jeder Widerspruch viel zu schaffen macht, da muss ich meinen Blick wieder ausrichten nach Jesus. Da muss ich Jesus wieder klarer im Blick haben. Da muss ich wieder klaren Blick zu Jesus bekommen. Paulus war gehorsam. Der hat das Werk ausgerichtet, wozu er ausgesandt war. Sind wir gehorsam? Führen wir das Werk aus? Sind wir bewusst, wozu wir gläubig geworden sind? Ich wünsche uns allen Gottes Segen beim Nachdenken und dass das Wort uns bewegt. Amen.